Die Welt und wir
ist ein Podcast für dich, für euch und für das Wir. Wir sprechen hier über die Dinge, die uns und vielleicht auch euch bewegen, in einer Welt, die mehr denn je einen Bewusstseinswandel braucht.
Ja, und genau aus diesem genannten Grund freuen wir uns sehr, heute wieder eine neue Folge zu haben. Und dass das auch ordentlich was macht hier mit eurem Bewusstsein, ey. Das soll ja so sein, bitte. heute haben wir sogar endlich mal wieder einen Gast da. Wir wollten das eigentlich viel öfter machen und freuen uns sehr, dass du da bist, Annabelle. Hallo.
Hallo, Annabelle.
Ja. Hallo, ihr beiden. Ich freue mich auch total.
Hallo. Wir freuen uns sehr. Und natürlich, wie in diesen Zeiten bei ganz vielen Leuten üblich, über Zoom schön. Aber trotzdem, wir sehen uns, ihr hört sie.
Genau.
Und heute haben wir das Thema über weiße Privilegien. Willst du mal sagen, falls ihr euch wundert, warum? Ich kann mal eine Sache sagen. Grundsätzlich, weil ich auch verstanden habe, dass diese Themen korrespondieren. Früher habe ich mich das gefragt. Ich weiß noch, wie heißt es bei Rostock, wo es diese krassen Brände in den Asylbewerberheimen gab. Weißt du es?
Nee.
Rostock-Lichtenhagen? Egal, auf jeden Fall gab es da so krasse Anschläge von Rechten auf Asylbewerberheime. Und ich weiß noch, ich habe mich immer gewundert, wenn auf diesen Demos, auf denen ich dann war als Schüler, wenn da immer Rassismus und Sexismus in einen Topf geworfen wurde. Und nur mal kurz.
Rostock-Lichtenhagen, meinst du?
Rostock-Lichtenhagen, meine ich, genau. Und nur mal kurz, war ja heute von dem lieben türkischen Präsidenten Erdogan die Istanbuler Konvention gekippt wurde, was eine Konvention ist, die sehr stark für den Schutz von Frauen eintritt, wozu sich die meisten europäischen Länder verpflichtet haben. Kann ich nur ganz grundsätzlich sagen, wir haben, also was verrückt ist, ne? Es geht wirklich darum, um Frauen du guckst mich irritiert an.
Ich krieg den Bogen zu unserem
Thema noch. Ehrlich gesagt, mich hat das total mitgenommen. Ja, ich dachte so, scheiße, ey, wo leben wir und was ist eigentlich los? In was für einer Gesellschaft leben wir und wie gehen wir als Menschen so miteinander um? Und aus dem Grunde finde ich es ganz toll, dass wir aber über ein Thema, das finde ich sehr eng verwandt ist und immer sehr in der Nähe, ja, wie mir aufgefallen ist und ich nicht verstanden habe als Jugendlicher auf den antirassistischen Demos, auf denen ich gewesen bin, wurde das immer in einem Zuge genannt. Und wir haben noch echt viel zu tun.
An strukturellen
Problemen, die wir angehen müssen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute uns zu einem ähnlichen strukturellen Thema treffen. Über weiße Privilegien wollen wir mit dir sprechen.
Und ich würde kurz reingrätschen.
Ja,
ich würde gerne unseren lieben Gast noch mal ein bisschen vorstellen.
Ja, unbedingt.
Annabelle Mandeng. Und Annabelle Mandeng, die heute mit uns über weiße Privilegien spricht, ist Schauspielerin, Moderatorin und Synchronsprecherin und ist jetzt hier heute ja einfach gekommen, also sicherlich werdet ihr sie kennen. Sie hat jetzt gerade...
Ja, man könnte eigentlich auch sagen, Tausendsasserin könnte man auch noch, ist sie auch
ja,
noch,
und
professionellerweise.
Man muss ja aber auch dazu erklären, glaube ich, dass eben mein Vater aus Kamerun ist. Ich bin Deutsche und habe eine deutsche Mutter und einen kamerunischen Vater und deswegen haben die beiden mich natürlich angenommen.
Auch, ja, stimmt.
Thema Rassismus ein bisschen anders verknüpft sind als jetzt ihr beiden.
Genau, weil es natürlich auch nervig ist, wenn dann immer diese Weißen daherkommen und nochmal irgendwie über Themen, ja, ja. Von denen sie keinen tatsächlichen Erfahrungshintergrund haben. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir holen uns mal jemanden, der, also zum einen, weil du einen Erfahrungshintergrund hast, über den du aber gar nicht unbedingt sprechen sollst,
also
sondern,
nicht deinen persönlichen.
Deinen persönlichen kannst du natürlich, man musst du aber nicht, aber vor allen Dingen, weil du halt auch engagiert bist in einer Gruppe, wenn du mal sagen möchtest, wie die heißt.
Ja, das ist die Black Women X Matter Gruppe. Also das ist für Frauen und non-binäre Menschen, die von Thelma Boerbaenk gegründet wurde, einer großartigen deutsch-ghanaischen Schauspielerin, eine sehr, sehr, sehr gute Freundin von mir. Wir sind seit über 20 Jahren befreundet und sie hat das im letzten Sommer gegründet nach der Black Lives Matter Bewegung letztendlich. Und ich bin von Anfang an quasi an ihrer Seite, vor allem auch organisatorisch. Dann haben wir kleine Splittergruppen, die sich da bilden, je nach Thematik und sich eben bestimmten Themen zuwenden. Zum Beispiel bin ich jetzt gerade in der BVG, weil wir uns fürchten, Gruppe, weil wir eine Petition ins Leben gerufen haben, die den Machtmissbrauch und die Gewalt von Sicherheitskontrolleuren und Fahrkartenkontrolleuren hier in Berlin bei den öffentlichen Verkehrsmitteln stoppen soll. Ich bin aber auch in der RBB Taskforce. Da geht es darum, dass wir mit dem RBB demnächst an einem Tisch sitzen, nachdem dieser Dieter Nuhr / Alice Hasters Skandal stattgefunden hat, wo Dieter Nuhr ja letztendlich ihr Buch, was weiße Menschen über Rassismus, nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, das verballhornt hat, weil er weder das Buch gelesen hatte, noch sie als Deutsche eingeordnet hatte und ihr unterstellt hatte, dass aufgrund von solchen Büchern eben Trump an die Macht gekommen ist zum Beispiel. Also, und solche und so. Aber die Gruppe ist ursprünglich vor allen Dingen ins Leben gerufen worden durch Thelma, um sich gegenseitig zu unterstützen, zu empowern, wie man in Neudeutsch sagt, auf Neudeutsch sagt, weil mir geht es so, und es geht ganz vielen auch in der Gruppe so, dass wir eigentlich in einer größtenteils weißen Umgebung aufgewachsen sind. Viele von uns, nicht alle, aber viele von uns. Und aber mit Problematik natürlich auch zu tun haben, die eventuell die weiße Umgebung gar nicht nachvollziehen kann, weil sie nun mal nicht diese Hautfarbe trägt. Sodass wir uns zusammengefunden haben, um ja, diese Probleme, die man eventuell hat, auch miteinander einfach zu besprechen. In einem geschützten Raum nämlich, ohne dass von außen jemand kommt, der das vielleicht beurteilt oder eventuell sogar verurteilt. Es geht ja darum, dass Frauen zum Beispiel, schwarze Frauen zum Beispiel von ÄrztInnen oft ganz anders behandelt werden, ganz anders gesehen werden oder dass sie halt bei Behörden zum Beispiel anders angesehen werden und so weiter. Und da sind wir eben dazu da, um Erfahrungen auszutauschen untereinander. Wir sind jetzt weit über 300 Frauen und werden einen Verein gründen in diesem Jahr. Das ist in der Planung jetzt. Und ja, und das ist toll, weil wir dadurch von Stellenangeboten über, wer kennt einen schwarzen Psychologen, bis hin zu, guck mal, hier haben wir ein Label, was irgendwie schwarze junge Frauen gegründet haben, wie können wir das pushen und so weiter und so fort. Ne? Und das ist echt toll. Also da bin ich auch mittendrin. Manchmal wird es mir ein bisschen viel, weil ich habe auch keinen Bock, mich als halb schwarze Person andauernd natürlich mit Themen auseinanderzusetzen, die nur mit meiner Hautfarbe zu tun haben. Klar, muss man auch mal die Balance finden. Grundsätzlich ist das aber ein Thema, wo ich mich seit einem Jahr wirklich ja, relativ stark engagiere und das auch gut und richtig finde, weil ich kann ja auch mich nicht zurücklehnen und darauf warten, dass es andere für mich machen, dass sich die Dinge ändern. Ne? Und deswegen ja, bin ich halt, rühre ich da so mit. Ich bin so ein bisschen stiller im Hintergrund, mache aber viel so Grafik, Organisation, Videos schneiden, E-Mails, als Moderatorin gehe ich über die Texte drüber, bla, so.
Ja, also finde ich mega Arbeit von dem, was ich jetzt, wo ich so partizipieren kann, ne? Oder wo es so einen Support gibt oder wo man sieht, was ihr da auf die Beine gestellt habt und vor allem, was ich bewundernswert finde, wie schnell und schlagkräftig ihr seid durch diese Vielfalt von den verschiedenen Ausrichtungen. Ne? Also ich finde das, also was ihr da an Woman Power auffahrt, ist halt großartig.
Ja. Der Bedarf ist einfach da, ne? Das haben wir gemerkt. Also da sind halt auch Frauen drin, wie Tupoka Ogette, ne? Also die nun Rassismus-Expertinnen sind oder halt Alice Hasters natürlich auch in unserer Gruppe. Aber auch eine Mo Asumang, die das Bundeswehrdienstkreuz hat, Denenesh Sude, Vorstand Filmakademie. Also wir haben wirklich richtig tolle, geile Frauen da drin. Und genauso haben wir eben die Maus von nebenan, die irgendwie verloren ist in ihrer Umgebung und sich total freut, dass wir uns einfach mal zum Picknick treffen. Ja. Also natürlich jetzt nicht zu Corona-Zeiten, aber das haben wir eben, als es möglich war, gemacht. Ne? Und so. Und das ist echt schön, weil letztendlich geht es um positive Energie, dass man die freitritt, dass man Menschen hilft, denen es eben vielleicht nicht so gut geht und die einfach schlechte Erfahrungen gemacht haben, nicht unbedingt nur Rassismuserfahrungen, aber meistens sind es Rassismuserfahrungen. Und denen wir dann mit Rat und Tat zur Seite stehen können. Und wir wollen uns aber morgen zum Beispiel einfach mal zusammen zoomen, um einfach Musik zu hören, gemeinsam zu quatschen, ohne Agenda, ohne dass wir halt gewisse Themen abarbeiten müssen. Ne? Sondern dieser Raum des positiven Miteinanders, das ist immer nach wie vor noch der wichtigste. Und ab und zu gibt es eben diese aktivistischen Aktivitäten. Ne?
Ja, ich habe jetzt irgendwie überlegt, ne, weil ich habe heute gerade im Zuge von Steffens erwähnten, also am Rande, wie wir gestartet sind, ne, zum Thema strukturelle Probleme. Und ich bin ja viel aktiv, was einfach den Support im Rahmen von der Traumatherapeutin, ne, die ich eben auch bin, also in meinem Berufsfeld, viel halt mit den Erfahrungen von Gewalt oder halt eben auch den Bedingungen von Trauma zu tun. Natürlich berührt halt Trauma in aller Form auch alle, also Mitglieder dieser Gesellschaft. Ne? So, das heißt, im Kleinen, wenn es um die Frau oder um die Frauen geht, bin ich gerade aus der Kurve geflogen. Sofort Blackout, warte mal ganz kurz. Lustig.
Was?
Ja, ich hatte gerade so einen Satz und dann warst du wie so gestaubsaugt.
Passt ja.
Und dann weg.
Anna hat einen Blackout.
Ich habe einen Blackout.
Passt zum Thema.
Ja,
passend
zum schön.
Thema.
Ja.
Genau. Ja. Nee, fällt mir jetzt gerade gar nicht ein. Ich hatte mir das so hingelegt und dann war der Gedanke weg. Weil ich noch einen zweiten Teil gedacht habe, was so eine Überleitung war.
Vielleicht, dass ich halt sage, dass die Frauen in vielen Themen, nicht in allen Themen, aber in vielen Themen mit Rassismus zu tun haben oder Rassismus-Erfahrungen teilen und wir uns versuchen, da gegenseitig zu empowern.
Genau, ich glaube wahrscheinlich, genau, das war ein Danke für diesen Einstieg nochmal. Ich glaube, dass, wenn ich das halt eben sehe, zumindest nur von meiner fachlichen, beruflichen Beurteilung, ne, geht es halt hier auch wirklich um Trauma, das nicht berücksichtigt wird. Und jetzt haben wir halt eben in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen mehr über strukturelle Probleme angefangen nachzudenken, aber halt eben reicht es nicht. Ne? Das heißt, es wurde ja immer wieder auch so der Satz laut, es reicht nicht, irgendwie sich zu enthalten, sondern es geht darum wirklich, dass hier etwas entsteht. Und was jetzt gerade zu dem Thema, ne, dass die Aktivität, die jetzt seit dem letzten Sommer entstanden ist, und auch die Aufklärungsarbeit wird halt vor allem von PUC geleistet, also wie du jetzt ja gerade erzählt hast, ne? Also parallel zu deinen Jobs als Schauspielerin, Moderatorin, ne? Und all den Dingen, die du sowieso über deinen Alltag und über deine Arbeit leistest, ist das halt eben auch noch etwas, ne? Was halt eben auf den Schultern lastet. Und ich denke so an dem Punkt.
Für alle, die nicht so im Thema drin sind, People of Color, ne? POC.
So, ja, okay. Ja, aber ich glaube, das kam mittlerweile, oder würde ich jetzt sagen, müssen wir voraussetzen, oder? Also denke ich immer wieder. Nein, Steffen, wir können es wahrscheinlich. Ja, nee, wahrscheinlich. Ja.
Also ich glaube, da sind wir auch gerade, warst du fertig? Oder?
Genau, mach mal.
Ich glaube, da sind wir auch gerade schon vielleicht so ein bisschen näher am Kern vom Thema, weil ich glaube, tatsächlich sind viele Begrifflichkeiten gar nicht so klar und tatsächlich sind, glaube ich, auch, also wir haben uns das auch überlegt, dass wir dieses Thema nehmen, falls hier noch jemand dabei ist, der sich fragt, warum reden die denn jetzt eigentlich über dieses Thema? Wir haben uns auch dieses Thema genommen, weil wir das Gefühl haben, wir würden gerne immer wieder einen Impuls gerne in die Gesellschaft geben, weil dieses Thema eben so wenig noch klar ist und eben vor allen Dingen bei den Leuten, die weiß sind und privilegiert. Und weil es ganz viele Leute gibt, die sich in diesem Themenkreis überhaupt nicht auskennen, weil sie glauben, dass es das nicht gibt. Ja, also,
ja, und es sie auch nicht betrifft. Ne?
Und es sie auch, na, dass es sie vor allen Dingen nicht betrifft, sondern dass sie damit auch gar nichts zu tun haben. Und diese Annahme ist sehr richtig. Die haben wirklich nichts damit zu tun, weil sie nämlich weiß sind und weil sie das Privileg haben, da nichts mit zu tun haben zu müssen im Zweifel. Und das ist halt das Krasse. Und mir ist dann bei, als ich mich so ein bisschen mit dem Ibram X. Kandi, ich habe das Buch leider noch nicht gelesen, aber ich habe mehrere Podcasts auch tatsächlich gehört und mir YouTube-Vorträge angeguckt. Der hatte das Buch geschrieben, unter anderem How to be Anti-Racist. Wo mir so klar geworden ist, dass es halt einfach ein ganz großer und auch Exit Racism habe ich jetzt fast fertig von der Tupoka. Wo mir so klar geworden ist, sich nicht zu verhalten, ist, also es gibt entweder negativ oder positiv. Und es gibt da keine Mitte dazwischen. Nämlich sich nicht zu verhalten, ist nicht eine Haltung oder eine Position, sondern es ist tatsächlich als negativ zu werten, weil ich durch mein Nichtverhalten das bestehende Unrecht unterstütze.
Und, ja, ist wie bei der Politik, ne, wenn du nicht wählen gehst.
Ja.
Genau.
Das gleiche ist das gleiche Konzept. Ja, das stimmt.
Genau.
Das gleiche Prinzip.
Und, sicherlich. Und deswegen ist es halt nicht, antirassistisch zu sagen, ich bin kein Rassist. Sondern Antirassismus ist halt eine Sache, die aktiv ist. Und das war halt der Grund, weswegen wir gesagt haben, okay, wie können wir denn einen Impuls machen? Wir haben jetzt eine Folge über Rassismus gemacht. Wir wollen heute jetzt die Folge über weiße Privilegien machen und wollen dann halt jetzt einfach immer wieder versuchen, Themen aufzugreifen, die dann einen Impuls setzen, der zum Nachdenken anregt, weil das Einzige ist, was wir machen können, und eben Leuten wie dir eine Stimme geben.
Naja, deswegen, beziehungsweise ich würde sogar sagen, Entschuldigung, dass ich unterbreche, ja, eine Stimme hat Annabelle, aber definitiv.
Ne, aber, ist aber nett von dir, Stefan. Nein, ich verstehe
nein,
nicht. Ich
nein, nein, nein.
Die Herangehensweise, das, nein. Ja. Ich habe es nicht falsch verstanden.
Okay.
Ich glaube, das ist auch die richtige Haltung. Man spricht von sogenannten Allies, ne, wenn man also in der weißen Bevölkerung letztendlich Menschen wie euch gibt, die halt sich auch in Anführungsstrichen unsere Seite schlagen und sagen, wir müssen jetzt aktiv was tun, weil tatsächlich, es klingt wahnsinnig naseweiß, aber es ist tatsächlich die Aufgabe von weißen Menschen, an der Situation was zu ändern. Es ist nur bedingt unsere Aufgabe, weiße Menschen darüber die ganze Zeit aufzuklären.
Richtig, ja?
Sondern es geht ja letztendlich darum, dass wir in einer Gesellschaft leben wollen, die homogen ist und wo jeder das gleiche Recht hat und jeder auch letztendlich mit dem gleichen Blick gesehen wird. Und das ist leider nicht gelernt, ja, sagen wir mal. Also das ist etwas, was ins Bewusstsein gerückt werden muss. Selbstverständlich behaupten so gut wie alle Menschen, sie sind keine Rassisten, klar. Ne? Also weil das einfach auch so wahnsinnig negativ behaftet ist. Aber ein Rassist zu sein bedeutet nicht nur, dass du jemanden verbal beschimpfst und verprügelst, der eine andere Hautfarbe hat, ne? Sondern du kannst eben auch ein Rassist sein, wenn du automatisch davon ausgehst, zum Beispiel, was mir häufig passiert an der Passkontrolle, werde ich halt auf Englisch angesprochen, obwohl ich den deutschen Pass hinhalte. Mhm. Ne, es muss immer im Zweifel, sollte immer davon ausgegangen werden, dass diese Person, die vor dir steht oder die Person, mit der du zu tun hast, zu der Gesellschaft, in der du momentan lebst, gehört. Und deswegen sollte die Frage nie sein, wo kommst du denn ursprünglich her? Ja? Weil das grenzt automatisch aus. Oder zu sagen, du sprichst aber gut Deutsch, ne? Sondern einfach davon auszugehen, die ist hier, weil sie hierher gehört. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird das die Person auf jeden Fall schon sagen. Ne? Dann wird sie schon sagen, ich verstehe das jetzt nicht, weil ich eben kein Deutsch spreche. Oder in einer Erzählung dann eben sagen, dass sie jetzt zu Gast ist in Deutschland oder so. Und deswegen ist es eher eine Art von Fragestellung, an der geschraubt werden muss. Also weil die Sprache führt dazu, dass man Dinge anders sieht, also und auch anders versteht. Also die Sprache ist ja unser stärkstes Kommunikationswerkzeug, was wir überhaupt haben als Mensch. Das ist per se so. Ne? Man kann sich gestisch unterhalten und umarmen, was auch immer, aber es ist die Sprache, die uns die Dinge verstehen lernen lässt. Und wenn wir da darauf achten, dass wir das N-Wort nicht mehr sagen, dass wir eben jemanden fragen, nicht wo kommst du ursprünglich her, sondern was sind die Ursprungsländer deiner Eltern zum Beispiel. Also dass man letztendlich die Sprache dafür benutzt, um auch eine Gleichstellung herzustellen und auch eine natürliche Neugier zu wecken. Es ist doch völlig in Ordnung, dass man fragt, wo der Ursprung desjenigen liegt. Würde ich euch auch fragen. Es geht aber darum, dass es nicht automatisch als fremd angesehen wird, wenn dir jemand gegenübersteht, der eine andere Hautfarbe hat. Das muss eben irgendwie aus den Köpfen raus. Und da steckt viel Arbeit noch drin. Das ist gar keine Frage. Wir würden niemals eine Frau, die aussieht wie du, Anna, fragen, ohne dass sie den Mund aufgemacht hat, wo kommst du ursprünglich her? Du könntest Schweden sein. Ja, kann ja auch sein. Oder du kannst auch eine Italienerin sein oder eine Spanierin sein als blonde Frau. Ne? Keiner würde dich aber an mich sofort. Und das ist eben der Unterschied. Man kann der Hautfarbe nicht entkommen. Selbst als homosexuelle Person kannst du, solange du nicht die Sexualität in der Form benennst oder auslebst, wirst du einfließen in die Gesellschaft. Und als schwarze Person oder als nicht weiße Person, asiatische Person, schwarze Person, POC, BPOC, wirst du automatisch erkannt. Du bist ständig konfrontiert damit. Und das ist eine hohe Belastung. Und deswegen ist, glaube ich, die Einstellung gegenüber solchen Menschen wie mir, ist tatsächlich einfach, Wärme sollte jetzt erstmal sein. Ne? Dass man irgendwie sagt, ja, wir gehören alle zusammen, wir sind in einer Welt, die sich natürlich die sich extrem entwickelt. Wir haben durch das Internet, wir haben durch die Reisemöglichkeiten, werden wir alle verzahnt und vernetzt. Und Deutschland ist auch grundsätzlich sowieso ein Einwanderungsland. Die Geschichte von Deutschland zeigt das, dass Deutschland ein Land ist, was immer schon aus verschiedenen Teilen sich zusammengefügt hat. Und es ist ein natürlicher Prozess. Dieser natürliche Prozess wird aufgrund der Geschwindigkeiten, aufgrund der Flüchtlingspolitik natürlich, jetzt mittlerweile als etwas Fremdes angesehen von vielen. Tatsächlich entspricht das aber der Historie von Deutschland. Und wenn man das als Normalität mal erkennt, also auf rein intellektueller Ebene, aber auch historischer Ebene, das würde vielen helfen, glaube ich. Weil diese Befremdung, die liegt in meinen Augen immer, die hat immer was mit Nichtbildung zu tun. Also man kann diese Mauern, die man ja einreißen muss, des Unwissens, ergo der Angst und im Zweifel des Hasses, die kann man nur verringern oder einreißen tatsächlich, indem man Transparenz schafft, ne? Indem man bildet und dementsprechend halt Brücken schlägt. Und das wird dauern, aber wir haben, da ist zum Beispiel Fluch und Segen der sozialen Medien, dass wir Informationen und auch Bilder völlig anders und in einer vollkommen anderen Geschwindigkeit transportieren können. Und das zeigt ja auch die Black Lives Matter Bewegung, die jetzt eine ganz andere Wucht hat als damals zu Martin Luther King Zeiten, die man dann wieder schön unterdrücken konnte. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Ne? Dieses Momentum ist jetzt da und jetzt müssen auch alle reagieren. Die Medien müssen reagieren, Geschäftsleute, Geschäftsverhalten, Industrie, es muss sich alles verändern, verändert sich auch. Ne? Aber ich finde es ganz toll, deswegen auch, dass wir jetzt hier sitzen, weil es geht nur so. Es geht nur so, indem man sich selbst in Frage stellt. Wir stellen uns auch Fragen. Wir wissen auch oft nicht, welche Sprache ist die richtige. Wir haben ja den gleichen Background. Mhm. Ne? Also ich meine, ich habe mich auch gefragt, soll ich jetzt POC sagen, soll ich Afrodeutsche sagen, was muss ich denn jetzt sagen irgendwie? Ne? Wir haben ja die ähnlichen, nur sind wir natürlich in einer anderen Position. Wir müssen Exit Racism nicht lesen. Das ist unser Leben, was ihr lest. Ja. Ihr müsst es lesen.
Ja, ne? Richtig.
So. Und das macht ihr ja, deswegen will ich euch auch gar nicht angreifen, aber deswegen ist das ist eben gut. Ich kann es höchstens lesen, damit ich nochmal nachvollziehen kann in einer Unterhaltung, worauf du dich denn da im Einzelnen beziehst. Aber ich muss es nicht lesen. Hm.
Ne? Wenn du jetzt aber von Bildung sprichst, dann sprichst du aber wahrscheinlich von antirassistischer Bildung, ne? Weil das ist ja genau
ich spreche
das,
von Bildung, genau. Ich spreche von Bildung grundsätzlich. Also ich finde, Bildung ist einfach, das ist, ob ich im Ausland gelebt habe oder in Deutschland gelebt habe. Ich habe ja meine Jugend zum Teil in Togo verbracht und auch in Pakistan verbracht, wo man natürlich mit unterschiedlichen Kulturen auch und Religionen auch konfrontiert wurde. Und Bildung, damit meine ich, Transparenz zu schaffen. Damit meine ich nicht keine akademische Bildung unbedingt, ne, sondern eher eine menschliche und historische Bildung. Dass man aufzeigt, wo kommen die Dinge her und was sind die Beweggründe, dass sich die Dinge so entwickelt haben. Ne? Also wo liegen zum Beispiel auch Vorurteile begraben? Mhm. Das hat ja Gründe. Ne? Die sind ja nicht einfach irgendwie aus dem Blauen entstanden, sondern das hat historische Gründe. Und dass man da eben versucht, nach den Ursprüngen zu suchen, die zu knacken und denen eine neue Richtung zu geben dann. Ne?
Wir haben das ja auch aktuell, ne, wenn man sich über, also ich finde das ganz gut, Topoka bereitet das sehr gut auf, also wer das jetzt hier hört, sollte sich bitte jetzt wirklich auch mal, gibt es auch jetzt wirklich frei auf Spotify, anhören. Ich finde es ganz gut, noch nochmal zu gucken und ich habe auch nochmal zurückgedacht, ne, weil ich auch auf ihrer Website war, da gibt es ja nochmal so Angebote, wo man auch wirklich nochmal für sich auch Fragen durchgehen kann. Ich erinnere mich.
Die ist toll.
Ja, das ist so gut aufbereitet und es kann einfach wieder wirklich keiner einen Grund finden, es nicht zu tun. Also und da.
Ja, weil was die Poker eben schafft, sie schafft wirklich die Brücke in einer Form zu schlagen, dass man halt auch, egal aus welcher Richtung man kommt und egal welchen ethnischen Hintergrund man hat, man ihr auch zuhören möchte. Weil man merkt bei Topoka Ogette ganz klar, es geht ihr um den Konsens. Mhm. Es geht nicht um die Anklage. Es geht, ne, also dass es da Missstände gibt, ich glaube, das ist jedem klar. Das muss man auch jetzt nicht aufzeigen irgendwie. Sondern es geht ihr wirklich darum, en Detail auch aufzuklären, was Rassismus bedeutet und in welchen Nuancen das auch vorkommt in unserer Gesellschaft. Und dadurch schafft sie es, dass eben die White Fragility, wie man ja sagt, ne, diese Zerbrechlichkeit von Weißen, die sich total schnell angegriffen fühlen und sagen, nein, ich esse beim Vietnamesen, ich bin kein Rassist. So, ne? Dass sie, da schafft sie eben, das aufzuschlüsseln und zu sagen, okay, das kommt halt daher, weil diese eigene, sich selbst in den Spiegel zu gucken und selbst konfrontiert zu werden mit dem, ja, stimmt, eigentlich bin ich auch immer davon ausgegangen, dass mein Mitschüler da aus der Klasse, der war ja schwarz, und ich habe immer gedacht, da muss der auch geil tanzen, der hat einen geilen Arsch, der spielt Basketball und so. Ne? Das sind eben Sachen, die ganz tief bei uns allen drin sitzen. Ja. Und sie schafft es, da bewundere ich sie sehr. Aber ich kenne auch andere ExpertInnen, ne, die dann halt einen ganz anderen Ton auch haben. Und so. Du Poker macht das toll. Also das ist auch wichtig, das brauchen wir auch, brauchen wir alle. Ne? Damit das nicht daran scheitert, dass man sich irgendwann nur noch anschreit. Das bringt ja keinen weiter. Ne?
Nee, wobei das, also ich da die auch den anderen Ton sehr gut verstehen kann, ne? Weil ich jetzt nochmal auch sage, wie du vorhin gesagt hast, ist es wichtig, sich klarzumachen, die Arbeit liegt nicht, die Arbeit liegt eigentlich bei den Menschen oder uns allen, immer als Gesellschaft, wenn wir sagen, wir sind gesellschaftsbildend, wir sollten uns alle fragen, wenn wir auf einen gleichen Konsens kommen wollen, wohin wollen wir? Und das ist immer ein aktiver Teil, das kann nie passiv entstehen. Ne? Also wir können nicht warten, dass das Gute passiert oder es irgendwie dann okay wird. Aber wenn wir jetzt wirklich sagen, es wird einen, also ich würde sogar sagen, rassistischer Status quo wird aufrechterhalten durch diese White Fragility. Ne? Jetzt mal so drastisch, weil es gibt eine Vermeidung und halt eben, wie du gesagt hast, nee, aber ich esse gerne beim Vietnamesen, ich bin kein Rassist. Ne? Und ich gucke mir aber auch überhaupt nicht an, wie tief dieser strukturelle Rassismus mich, und deshalb nochmal so der, wo ich hin wollte, das Bio-Buch, ne? Oder die Geschichtsbücher von Kolumbus. Ne? Also mir sind immer wieder halt, also jetzt in der Betrachtung auch nochmal, ne, es ist so stark aufgefallen, oder wir haben viel mehr auch immer wieder darüber gesprochen, ne? Also jetzt im Zuge auch vor allem wirklich des letzten Jahres. So, fuck. Ne? Und das ist halt. Und
es ja,
ist halt,
komischerweise gibt es eine unheimliche Scheu, letztendlich die Kolonialgeschichte und auch Sklavengeschichte letztendlich auch aufzuarbeiten. Also das bei der Judengeschichte ist das vollkommen klar, dass man sich damit auseinandersetzt. Es gibt ähnliche Extreme, die einfach historisch noch weit früher stattgefunden haben, wo man halt das weglächelt. Ne? Und wo man halt auch das wirklich nicht in der Form aufgearbeitet wurde und auch die Schätze, die geraubt wurden oder die Schäden, die angerichtet wurden, ne, sei es psychologisch oder wirtschaftlich, geografisch, das ist dann halt so. Das ist eine ganz merkwürdige Haltung. Und da das betrifft auch Lateinamerika, das betrifft Afrika, also diese beiden Kontinente, da ist also so ein Raubbau betrieben worden. Und da gibt es noch viel zu tun. Das ist viel und ich glaube, dass auch diese Scheu gegenüber dieser Thematik, was man ja auch merkt irgendwie von der Haltung, auch daran liegt, dass wir nun mal auch eine Pandemiesituation haben. Es sind ja zwei Krisensituationen, jetzt sind auf den Planeten eingedroschen und vor allen Dingen gerade jetzt hier in Europa, das ist und Amerika und in den USA ist halt Black Lives Matter und Corona. Das ist beides parallel quasi in diesen Hebel umgelegt worden und sich mit einer ideologischen Problematik auseinanderzusetzen, während es quasi ums Überleben geht, in Anführungsstrichen, da haben die wenigsten Bock drauf.
Ja, ja.
Ne? Und das ist eine Bewegung, die parallel stattfindet und die muss eigentlich auch parallel behandelt werden. Weil letztendlich läuft es immer auf dasselbe hinaus. Nur wenn eine Gesellschaft divers ist und sich dieser Diversität auch öffnet gegenüber, ist sie überhaupt überlebensfähig. Also sie wird natürlich all white, sagen wir mal, bleiben wir jetzt bei den ganzen normalen, in Anführungsstrichen normalen Deutschen, wird die Gesellschaft auch weiter kommen, aber irgendwann stagniert das. Ne? Man braucht diese Diversität, man braucht die Vermischung mit den unterschiedlichen Hintergründen von Menschen und das zeigt sich eben in der Wirtschaft, in der Industrie ganz klar nachweisbar. Nur dann machen wir auch den Schritt, der uns zukunftsfähig macht. Ne? Mhm. Und das zu begreifen, ich glaube, das fehlt vielen. Viele fühlen sich bedroht. Viele haben irgendwie das Gefühl, ja, aber wie, ich meine, das war ja damals, und jetzt mit uns der Geschichte zu stellen und so, ich meine, man muss ja auch nach vorne gucken, ne? So. Und sehen dabei nicht, dass es eigentlich auch uns ganz, ganz viel zurückgibt, uns allen, wenn wir uns in der Geschichte mal stellen und wirklich mal sagen, nee, es ist jetzt nicht okay, dass die Straßen so benannt sind.
Ja.
Es ist nicht in Ordnung, dass die Konfrontation als gegeben hingenommen wird. Warum? Man, es wurde auch alle andere, die Sprache entwickelt sich, unsere Sprache, die wir sprechen, entwickelt sich. Wir sprechen natürlich nicht mehr so wie vor 200 Jahren. Ne? Und wir kleiden uns nicht mehr so wie vor 200 Jahren. Das Frauenwahlrecht war genauso ein Riesenthema. Und ich meine, jetzt sagen wir so, vor 100 Jahren gab es erst Frauenwahlrecht. Und wir sind in der gleichen Situation, aber in einer Gesellschaft wie Deutschland, wo das Frauenwahlrecht so spät gegeben wurde, wo wir jetzt noch darüber sprechen, dass Frauen die gleichen Löhne bekommen, eine Gleichstellung in einer Gesellschaft, wo es 50% Frauen gibt, dass wir darüber besprechen müssen, das zeigt, dass unsere Gesellschaft, was die Thematik Schwarz und Weiß angeht, da stecken wir in den Neandertaler-Kinderschuhen.
Also, ja,
uns fehlt diese Basis einfach des liberalen Denkens.
Ja, und beziehungsweise ich glaube, das Erste, was halt wahrscheinlich kommen müsste, denke ich zumindest, vor allen Dingen, nachdem ich das Buch Exit Racism schon nach den ersten anderthalb Stunden, die ich habe das Hörbuch gehört, als ich das Hörbuch gehört habe, dachte ich, das Erste, was halt sein müsste, müsste eine Anerkennung sein. Eine Anerkennung, und damit meine ich, dass wir selbst anerkennen, und damit mit wir meine ich jetzt, wir Weißen müssten anerkennen, dass wir uns rassistisch verhalten haben. Weil ich ganz, ganz höchst persönlich, weil ich, weil nur dann, und damit meine ich aber nicht geschichtlich betrachtet, sondern ich rede jetzt gerade von mir persönlich. Ja,
aber sowohl als auch, entschuldige, aber geschichtlich.
Aber um einen wirklichen Wandel zu vollziehen, können wir ja gerne dann immer, weißt du, wenn du die Geschichte betrachtest, kannst du halt sagen, ja, das war, ist damals so gewesen, und natürlich, die haben das damals so gemacht, aber wir sind ja heute wo ganz anders. Aber ich habe wirklich durch das Hören, deswegen kann ich euch das nochmal sehr, sehr ans Herzen legen, euch dieses Hörbuch anzuhören oder euch das Buch zu holen von der Tupoka. Und es gibt bestimmt noch viele andere tolle Bücher, aber für mich war das in einer Art und Weise aufgeschlüsselt, weil sie einem auch Aufgaben richtig gibt, sozusagen wie Lernaufgaben, aber auf eine ganz tolle und auch spannende, aber sehr, für mich auch sehr schmerzhafte, muss ich sagen, weil ich tatsächlich nicht drum rumgekommen bin, an vielen Punkten zu sagen, scheiße, ich habe mich rassistisch verhalten. Und ich bin wirklich da Rassist gewesen an der Stelle, weil ich mich rassistisch verhalten habe. Ich habe rassistisch gedacht und ich habe rassistisch gehandelt. Und die meisten Leute denken dann immer an diesen an die polierten Schuhe mit den weißen Schnürsenkeln und der Glatze, der irgendwie Faschomusik hört. Aber
naja, deswegen, das ist immer das Extrem, was man vor Augen hat. Ne?
Genau.
Das liegt im Detail. Das ist,
und ich kann ganz eindeutig, leider muss ich über mich sagen, und auch in meinem Sprech, und ich habe ja jetzt in diesem Podcast schon wieder was getan, was nicht so ganz okay war, wo ich mich auch für geschämt habe, dann als du es glücklicherweise benannt hast, und dafür danke ich dir auch, ja, weil ich natürlich, geht es ja überhaupt gar nicht darum, dass ich irgendwem eine Plattform gebe, sondern ich habe mich zu ändern und darf dann zu einem Wandel, sollte zu einem Wandel endlich beitragen. Und da ist es nett von dir, dass du kommst und dich mit uns unterhältst. Ja.
Und, ich habe euch einfach so gern.
Ne, und auch nochmal Entschuldigung an der Stelle für meine bescheuerte, mein Fauxpas vorhin. Und ich glaube aber genau an den Stellen ist es halt wichtig zu sagen, das ist eine feine Kiste. Und wir können halt einfach nur als weiße Leute, die diese Erfahrungen nicht machen, können nur anfangen anzuerkennen, dass es wirklich, und ich sitze ja und habe ja öfters zu tun mit einer Traumatherapeutin, es ist halt wirklich eine dauerhafte Traumatisierung.
Das ist das Problem. Auch die Kinder, ne, das Gute ist, dass die Generation jetzt nach uns quasi, die haben schon mal ein anderes Selbstbewusstsein, das merkt man. Also dass hier, wenn die Kids jetzt hier oder die um die 20 jetzt rum sind, was die für einen Wumms haben. Ne? Die einfach auch sagen, ey, jetzt ist mal Schluss. Und die sich natürlich ganz anders vernetzen auch als wir damals. Ne? Das finde ich schon mal, das ist auch toll zu sehen. Es braucht trotzdem Unterstützung, weil wir reden ja von institutionellen Strukturen, die es in diesem Land schon seit Jahrhunderten jetzt gibt natürlich. Und darauf basiert natürlich auch die Aussage, dass sich das institutionell auch ändern muss. Da kann man 10-mal sagen, heute ist doch alles anders. Nein, die Gesellschaft ist, das Fundament dieser Gesellschaft ist rassistisch. Ne? Das ist halt so. Also dass mein Lebenspartner ist ein 1,92 großer, gut aussehender, weißer Arzt, Sohn einer Grundschullehrerin und eines Offiziers. Ja? als ich ihm das mal aufgezählt habe, um ihm dann zu verstehen zu geben, was das bedeutet in seiner Position, was er alles machen kann, nämlich alles, da musste er auch lachen. Er meinte, ja, wenn du das so sagst, stimmt.
Ja, voll gut.
So. Und das ist natürlich eine vollkommen andere Situation. Ich meine, ich habe auch noch in Anführungsstrichen Glück in unserer Gesellschaft. Ich bin 1,80 Meter groß, ich habe als Model gearbeitet, ich bin light-skinned. Es gibt ein riesengroßes Thema zu Colorism, also von der tiefschwarzen Farbe bis hin zu der fast weißen schwarzen Farbe, denn je näher du dem sogenannten privilegierten Weiß, dem sogenannten Ideal kommst mit deiner Hautfarbe, desto leichter hast du es in der Gesellschaft. Ne? Also die Schwierigkeiten, die ich habe, das ist gar nichts. Im Gegensatz zu Thelma, die ja Black Women Expert gegründet hat, die irgendwie 1,65 üppige, tiefschwarze Frau ist, die fließend Deutsch spricht, eine großartige Schauspielerin ist, aber so wird sie nun mal gelesen. Ne? Und deswegen es ist für uns alle daran zu gucken, wo stehen wir tatsächlich. Es geht weniger, glaube ich, darum einzusehen, wir sind in Anführungsstrichen schuldig, wir sind Rassisten, wir haben uns rassistisch verhalten. Es geht um das, was auch Bupuka so betont, es geht um Rassismus, kritisches Denken, dass wir es schnallen. Wir das schnallen, ihr das in Anführungsstrichen schnallt. Ich finde es sowieso schwierig, von wir und ihr zu sprechen, aber ja, das ist nun mal das Thema, ne? So, und dass wir dadurch einen Konsens finden, der zu einer Kommunikation führt, weil wir letztendlich wollen wir ja auch gemeinsam in einer Gesellschaft leben, in der wir uns alle wohlfühlen. Und ich glaube nicht, dass sich auch weiße Rassisten wohlfühlen, wenn sie mit diesem Rassismus konfrontiert werden, wenn gesagt wird, nee, du bist eigentlich ein Idiot, weil du Rassist bist. Du bist einfach kleinkariert und engstirnig. Das will auch keiner hören. Ne? Mhm. Und genauso wenig wollen Schwarze natürlich in dieser Ecke bleiben, dass sie wahrscheinlich nur schlecht Deutsch sprechen und naja, in der Politik sollten sie es eigentlich nicht probieren, weil wer wählt die denn schon und so weiter. Ne? Ich meine, das ist einfach, das sollte passé sein. Aber unsere Gesellschaft, die ist zäh. Man sieht das jetzt, wie wird die ganze Corona-Soße gehandelt? Ne? Wie verhält sich da die Gesellschaft? Wie sehr guckt man auf andere und wie nicht? Wie viele unvernünftige Querdenker gibt es, wo man denkt, ihr gefährdet die gesamte Gesellschaftsstränge, ist denen scheißegal. Und das zeigt eben leider doch die Haltung von diesem Land. Und deswegen, ich glaube, das geht wirklich nur darum, dass wir immer wieder darüber sprechen, immer wieder versuchen, uns anzunähern. Es gibt Menschen, auch Thelma gehört dazu, also zu Recht, die einfach auch mal sagen, weißt du was, ich habe einfach die Fresse voll. Ich habe echt keinen Bock mehr. Warum soll ich euch erklären, was Rassismus ist? Ich meine, Herrgott, ist doch vollkommen klar. Ne, so. Ich glaube immer, man muss weiter darüber reden, macht sie natürlich auch immer wieder, aber es ermüdet natürlich auch. Natürlich. Auf einmal muss ich mich als halbschwarze Frau auch im privaten Kreis andauernd mit Rassismus auseinandersetzen. Und ich sage, Leute, ich habe auch noch was anderes zu tun. Weißt du? Ich meine, natürlich möchte ich, dass wir alle da zusammenkommen und dass es geklärt wird, aber ich habe da keine, das ist mir echt zu viel. Das ist einfach viel, weil das ist ein extra Thema, was jetzt auf einmal uns allen übergestülpt wird, dass wir alle Aufklärungsarbeit leisten. Weil der RBB verlangt von uns, dass wir uns an einen Tisch setzen, damit wir denen erklären, wie es geht. Hä? Wieso? Ja. Dann sollen sich Experten nehmen, die sie bezahlen. Weißt du, so. Also es ist halt ein Riesenfass, was aufgemacht wurde. Und ihr macht es, finde ich, aber richtig, dass man wirklich guckt, was kann man in seinem eigenen kleinen Dunstkreis tun. Das ist eine Haltung, die ich auch persönlich immer habe. Weil es ist schön und gut, immer die anderen irgendwie anzuprangern, was alle anderen machen sollen. Man muss erstmal gucken, was ist mit einem selbst. Ne? Und dann kann man das quasi dann so weitergeben. Ihr gebt es an eure Kinder und die geben, weißt du, die geben das an ihre Spielgefährten. Und dann so wächst eben halt das neue Fundament hoffentlich. Ne?
Ja, ich finde das.
Ewig drüber reden wir.
Ja, aber es ist auch gut, weil ne, an der Stelle, ich wollte das nochmal aufgreifen mit diesem Othering, ne? Also ne, dem Punkt von wir und ihr und du und ich, ne? Also zu sehen, wenn wir, also ich kann jetzt ja nur und will jetzt hier nicht als die Expertin sprechen, ich kann nur eben aus meinem Fachbereich sprechen, wenn wir über Trauma sprechen. Und das, was halt eben hier wirklich überhaupt nicht behandelt und betrachtet wird, ist, dass es eine Traumatisierung ist. Mhm. Traumatisierung bedeutet, das ist ein Kontakt von, also ein Verlust von einer Verbindung. Ne? Also jetzt mal einfach ganz grob gesprochen. Und dann wäre es halt eben interessant, ne, ich weiß nicht, was du mit dem Begriff dann für dich anfangen würdest, Annabelle, aber ich denke da ganz, ganz viel immer wieder darüber nach, also in der Debatte um Rassismuskritik, was das wirklich bedeutet, wenn wir nicht anerkennen, dass das dieses Ausmaß hat. Weil wir kommen dann nicht in den Austausch. Und wir kommen dann auch nicht in eine Veränderung. Also ohne Austausch keine Veränderung, dann bleiben wir halt eben in der passiven Struktur. Ne? Und wenn wir uns eben angucken, also mittlerweile ist ja Trauma fast Trend. Ne? Also es gibt zum Glück, es ist nicht mehr so, dass wie vor jetzt 15 Jahren, das ist halt irgendwie, war das ja crazy, und ne? Sondern es ist halt wirklich was, wo es sogar ein öffentliches Interesse beginnt zu wachsen und dennoch wird das überhaupt nicht berücksichtigt. Ne? Das heißt, ich denke da gerade sehr, sehr viel darüber nach. Und eben auch über den Punkt von dem, und so habe ich auch Tupukas Arbeit wahrgenommen und auch Alice Hasters, dass es ganz, ganz viel, und so nehme ich dich und deine Arbeit wahr, Verbindungsschaffende gibt. Ne? Also um diese Brücken immer wieder zu bauen. Und es ist natürlich extrem mühselig, wenn das nicht angenommen wird, weil halt eben diese Angst vor der Scham oder einer möglichen Schuld so groß ist. Ne? Und darum geht es ja aber überhaupt gar nicht. Aber es geht sehr wohl um Verantwortung, das heißt aber nicht um Schuld werden. Ne? Sondern, und das ist halt, glaube ich.
Aber das kriegen viele nicht getrennt. Ne? Das ist ja das, wo auch wieder White Fragility quasi greift. Das ist ja das grundlegende Problem eigentlich, dass man sich mit einer Thematik nicht auseinandersetzen möchte, weil man befürchtet, dass es eben zu so einer Art Bloßstellung führt. Und wie man auch so schön klischeehaft sagt, dass in der Schwäche eigentlich die Kraft liegt, ne? Also wenn man mal Schwäche zulässt, umso stärker ist man. Dazu braucht es einen gewissen Weitblick auch. Ne? Also es braucht eine gewisse Nähe zu sich selbst auch, um das festzustellen. Also man muss mit sich selbst erstmal auch in den Dialog gehen. Und das machen eben die wenigsten. Ne? Die senden halt nur aus und die reflektieren nicht in sich selbst. Und das ist halt ist ein grundsätzliches Erziehungsproblem, es ist ein gesellschaftliches Problem. Es ist ein Problem, dass wir in der Gesellschaft immer funktionieren müssen, nach außen scheinen, nach innen sein und so weiter. Und deswegen, ich sehe das als ein allumfassendes Problem. Also die Bildung, sage ich immer, die Bildung fängt natürlich nicht in der Grundschule an, sondern es geht wirklich darum, sich zu bilden, sich auch zu formen letztendlich, ne? Als Person und als Charakter, als Persönlichkeit. Und da braucht es viele Hilfe von außen, viele Erfahrungswerte von außen. Es braucht was wird in Medien gezeigt, was liest man, wie wird man im Laden angesprochen, welche Sprache wird benutzt und so, wie werden die Bücher geschrieben. Das fließt da alles mit rein. Deswegen ist dieser Prozess, den wir jetzt angestoßen haben, ich glaube, das ist der Anfang und der wird wahrscheinlich, hoffentlich, vielleicht, lass mich mutmaßen, in 50 Jahren, 100 Jahren vielleicht dazu führen, dass wir irgendwann zurückblicken können und sagen können, ja, das war damals halt, war das ein Problem, aber heute ist es tatsächlich etwas, worüber wir in den Geschichtsbüchern lesen. Ne? Aber wenn wir bedenken, wie weit die Geschichte zurückreicht, Sklaverei ist abgeschafft, was noch 200 Jahre oder was, ne? Ich meine, das wird einfach echt noch dauern. Also ich glaube, das muss man sich halt auch mal vor Augen führen, ne? Dass das ist einfach ein menschliches Phänomen, ein menschliches Problem, was wir nun mal haben, dass wir Zeit brauchen, um Dinge zu verhindern.
Ja,
das soll keine Entschuldigung sein, es soll nur die Dinge einordnen, ne?
Ja,
einsortieren.
Ja, und es ist vor allen Dingen auch erstmal unangenehm und unbequem. Ne? Das ist, glaube ich, auch so eine Schwierigkeit.
Jede Veränderung ist unbequem, immer.
Und also ich habe zum Beispiel heute, kann ich sagen, habe ich gestruggelt, heute Morgen habe ich unserer Tochter, hat sie sich ein Pixie-Buch ausgesucht und es hieß das heißt ja immer, was ist was? Und dann ein Thema, ne? Und da ging es über Indianer.
Oh.
Ich hatte immer ein totales Problem mit diesen ganzen Umbenennungen. Inzwischen habe ich ein super Problem mit dem Wort Indianer, ja.
Soll man auch nicht mehr sagen.
Ja, also dann.
Das ist genau das Ding, das ist
ja
Sprache.
Ja,
an, ne?
Ja.
Die indigenen
Völker, das heißt, ich hab das dann aber meiner Tochter, ich habe es dann zum Anlass genommen, habe gesagt: Du, pass auf, die heißen amerikanische Ureinwohner. Das wussten die Leute entweder nicht oder es war ihnen egal, als sie das Buch geschrieben haben. Deswegen finde ich das nicht okay. Ich werde jetzt immer, wenn dieses Wort da steht, werde ich immer amerikanische Ureinwohner sagen: Ja, nur, dass du es weißt und ich möchte gerne, dass du das lernst. Und habe dann halt total gestruggelt. Ich bin dann einfach immer so aus dem Lesefluss so ein bisschen rausgefallen teilweise. Ja. Aber klar, wir brauchen da halt echt...
Aber das ist gut.
Wir brauchen
da
halt
gut,
echt ein totales... Und früher dachte ich so, oh ey, jetzt sei doch nicht... Halt genau so, wie dann aber der weiße Mann in meinem Falle, das dann macht, dass er sagt, boah, ey, ist ja jetzt voll anstrengend und so. Und
ja,
wir haben das doch immer, so genannt. Wenn man sich aber das heißt, und gerade wenn wir über Trauma sprechen, wenn wir über die tatsächliche dahinterstehende Bedeutung, das hat Tupoka auch so schön in ihrem Buch. Ich kann es nur noch mal empfehlen allen, dass jetzt auch wirklich alle das mal lesen, oder sich anhören. Zum Beispiel Mulatte, ja, mir war es nicht klar. Ich wusste die Herleitung nicht. Und dass es wirklich auch auf das Tier Esel zurückgeht, ja, und sozusagen eine Bezeichnung den Menschen als dumm und beschränkt als ein stinkendes Haustier bezeichne ich denjenigen dann mit der Benutzung dieses Wortes. Und dass eben, wenn ich Indianer sage, dass das Wort ist, dass der Volldepp Kolumbus, weil er den falschen Kontinent entdeckt hat, einfach dem Land gegeben haben und unter diesem Namen einfach ein Genozid nach dem nächsten gelaufen ist.
Genau.
Und
deswegen,
das beinhaltet halt das.
Ja. Absolut. Deswegen sage ich, also die Macht von Sprache ist ja sowieso nicht nur mein Arbeitstool als Moderatorin, Synchronsprecherin, Schauspielerin, kennst du als Schauspieler, das ist eben, oder als Therapeutin ist genau das Gleiche. Also letztendlich, was vermitteln wir wodurch? Und das I-Wort zu benutzen, das N-Wort zu benutzen, das führt natürlich auch zu einer gewissen Haltung gegenüber diesen Völkergruppen. Ne? Und das ist eben, das ist die Schwierigkeit. Und auch da sind wir wieder bei Bildung, nämlich auch hinzuschauen, was sind das eigentlich für Völkergruppen? Ne? Und das betrifft ja nicht nur diejenigen auf dem nordamerikanischen Kontinent oder dem südamerikanischen Kontinent oder auch auf dem afrikanischen Kontinent. Ne? Es gibt die Ureinwohner Australiens, die nordamerikanischen Ureinwohner. Letztendlich haben die alle ihre eigene Geschichte, haben alle ihre eigenen Namen. Und das wurde irgendwie mit Füßen getreten. Und jetzt ist an der Zeit, dass man, hat man jetzt auch bei der diesjährigen Berlinale sehr stark darauf geachtet. Ich habe ja die in the European Industry Sessions, die Film-Sessions habe ich moderiert und hatte da eben auch mit Filmproduzenten oder Filmschaffenden zu tun, die eben aus diesen verschiedenen Kontinenten kamen und die halt auch gesagt haben, nein, wir bestehen darauf, dass wir eben korrekt genannt werden, ne? Also korrekt angekündigt werden. Und das fand ich auch, das ist auch ganz toll, weil natürlich wird es irgendwann eine Selbstverständlichkeit bekommen, aber jetzt muss man ähnlich wie bei einer Quote halt erstmal da durch. Ne? Jetzt muss man also quasi uns selber zwingen, die anderen zwingen, damit das dann irgendwann zu einer Natürlichkeit führt, die uns dann halt auch ganz normal erscheint. Ne? Aber klar, diese Zeiten von Wandel sind halt immer mühsam. Das ist, den Preis müssen wir halt alle zahlen.
Ja, ich glaube, also wenn man sagt, das menschliche Gehirn ist ja 4 Millionen Jahre alt, dass das natürlich mit dem stickt, was bekannt ist, ne, ist erstmal ein Punkt. Aber wir können halt eben uns auch darauf berufen heute, dass wir nicht mehr der Neandertaler sind und bleiben. Also ich hoffe, wir schaffen das halt
nicht. Auf den einen oder anderen
noch. Ich wollte gerade sagen, mir fiel sogar dieses Wort von, ne, es war ganz schön, in der Supervision wurde neulich aufgebracht, wie weit sind wir, degenerieren wir oder regenerieren wir? Ne? Also ne, wirklich zu sehen, weil das müssen wir uns wirklich fragen. Und das eine ist natürlich ein Approach und eine Veränderung. Also ich rufe ja immer schon eine neue Bildungsreform aus. Ich habe wirklich Schiss, unsere Kleinst in die Schule zu geben, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das genau die Themen sind. Also wir sind in so einer Gap, also finde ich es jetzt gerade noch mal stärker. Vielleicht auch, weil ich mich auch noch mal besonders in den letzten 5 Jahren ne, damit auseinandersetze, aber zum Thema rassistische Sprache halt eben auch zu sehen, das hast du, finde ich, ist mir so ein wichtiger Punkt, ne, zu sehen, Sprache schafft halt eben auch diese Trennung und ist so also transportiert auch Aggressionen. Und ja, das ist halt ein Aspekt, wenn wir uns darüber nicht bewusst werden, dass das so ist, ne, dann schaffen wir halt eben hier auch nicht eine Gleichwürdigkeit, die wir erst einmal, wenn wir von dem rein menschlichsten Bedürfnis ausgehen, ne, der Achtung unserer Würde, ne, und der Achtung nach unseren Grundbedürfnissen von Schutz und Sicherheit, ne, halt eben auch anzuerkennen, dass das dass es ein sehr wohl ein weißes Privileg ist, dass ich davon ausgehen kann, dass wenn einer unserer weißen Kinder ins Landschulheim fährt, dass es keine Probleme hat. Das ist aber ein Privileg. Genau. Ich habe überhaupt kein Problem. Ja. Ich kann die irgendwo in Brandenburg, können die ins Landschulheim gehen. Ne? Ja. Und ist es für uns auch total, ne, also ich will das Wort auch gar nicht so gerne benutzen, aber ja, zu sehen, wie selbstverständlich sich auch ein Recht rausgenommen wird, in Kategorien einzuteilen. Ne? Also weil du auch gerade nochmal gesagt hast, ne, wichtig, dass hier neue Grenzen gefunden werden und wenn es eine Unwissenheit gibt, wir haben ja alle was zu lernen gesamtgesellschaftlich, dann dürfen wir und können wir halt auch fragen, zu sagen, du, ich weiß gerade hier nicht weiter, ich habe aber Angst, kannst du mir hier helfen? Weil das ist schon mal ein anderes Aufeinander zu, also mit der Verletzlichkeit vielleicht auch offen umzugehen, ne, und an der Stelle, also ich bin sowieso gespannt, jemand, der hier diese Folge hört, wird wahrscheinlich schon eher eine Bereitschaft haben, als jetzt jemand, mit dem man in eine Situation gerät, ne, und halt eben aufmerksam macht. Aber das ist zum Beispiel auch ein Punkt zu sehen, da denke ich ganz viel über diesen Satz nach, ich bin auch verantwortlich für das, was ich nicht tue. Ne? Mhm. Also nochmal Wege zu finden, und da hast du, finde ich, voll recht mit der Bildung, zu sehen, wofür bin ich verantwortlich, und wenn ich für mich Verantwortung übernehme und für die Entscheidung, die ich hier treffe und auch nicht treffe, heißt es halt aber auch, dass ich Verantwortung innerhalb der Gesellschaft, in der ich leben will, übernehmen muss.
Ne? Genau. Und es geht auch darum, was wünsche ich mir für mich selbst. Ne? Ich glaube, das kann sich, glaube ich, jeder kann sich diese Frage stellen, und in dem Moment, wo man die beantworten kann, natürlich wünscht sich jeder Gleichberechtigung, ne? Da wünscht sich jeder Respekt, und so weiter. Und dann, wenn er das für sich erkannt hat, dann kann er ja vielleicht auch erkennen, dass er das auch dem anderen auch gegenüber nun mal also bringen muss, damit der auch in dieser Situation ist und damit man selbst in dieser Situation ist, dass man respektiert wird, muss man natürlich auch andere respektieren. Und so. Und ich finde halt, man muss auch dringend immer mal wieder darauf hinweisen, dass Rassismus eben nicht nur körperliche Gewalt bedeutet, sondern es ist auch eine, dass die Sprache halt, wie du schon richtig sagst, ist eine sehr starke Macht. Also Sprache kann zu Ausgrenzung führen, Sprache kann zu Verletzungen führen. Dadurch muss es muss kein Fluch sein und es müssen keine Schimpfwörter sein, sondern Sprache ist halt auch, kann auch sehr subtil sein. Ne? Man kann letztendlich durch Sprache jemanden ein Zugehörigkeitsgefühl geben oder eben es ihm auch nehmen. Und deswegen liegt es an uns allen, glaube ich, dass wir dieses Kommunikationswerkzeug auch wirklich ernst nehmen und hinterfragen. Und deswegen ist es auch gut, dass im Pixi-Buch dann eben in dieser Form mal auseinandergenommen wird und halt auch hinterfragt wird, ob das jetzt dann so okay ist, dass man das in dieser Form vorliest, wo ich auch sage, nein, es ist nicht okay, aber es ist in Ordnung, das zu erklären und das einzusortieren und einzuordnen und dem Zuhörenden und dem Kind dann auch dementsprechend die Bildung mit auf den Weg zu geben. Also gewaltvolle Sprache kann, wie gesagt, es ist auch eine Form von traumatisierender Gewalt, wenn ich mein Leben lang als halbschwarze Deutsche in Deutschland geboren, die in den deutschen Medien seit 30 Jahren arbeitet, für die Bundesregierung moderiert, in preistragenden Filmen spielt und so weiter und dann trotzdem gefragt werde, wo kommst du denn ursprünglich her? Was automatisch impliziert, dass ich hier nicht hingehöre. Mhm. Und das ist absolut traumatisierend. Das ist etwas, was extrem anstrengend ist. Sagen viele, naja, ist ja nicht so schlimm, kannst du einfach sagen, dass deine Eltern aus Deutschland, aus Kamerun sind. Klar kann ich das einfach sagen. Aber genauso wie man an einer Stelle immer wieder kratzt, wenn man da kratzt, 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 irgendwann ist das eine offene Wunde und das tut weh, das nervt. Das braucht Zeit, bis das verheilt. Muss man erstmal drum rumtanzen und streicheln und erstmal gucken und so weiter. Und in dieser Situation befinden wir uns, glaube ich, alle im Moment, ne? Weil die Gesellschaft in Deutschland mit einer Selbstverständlichkeit des Verleugnens umgegangen ist, dass es jetzt eben zu diesem Clash führt, ne? Dass die Leute das Gefühl haben, in jeder Ecke geht es um Rassismus, auf einmal, ne? Klar, weil es jetzt eben zutage kommt. Es war die ganze Zeit da, ist ja nichts Neues, ist kein neues Phänomen, ist kein neues zeitliches Phänomen. Es wird nur jetzt eben nicht mehr wieder untergedrückt. Das lassen eben die neuen Medien und auch die neuen Generationen nicht zu. Und das ist auch gut, weil ich glaube, so haben wir eine faire Chance, um uns tatsächlich als Gesellschaft weiterzuentwickeln.
Ja, ich denke gerade so an euch beide, ne? Also, und auch mal an die, ich bin heute so hängen geblieben, nochmal war ja nach, ich glaube jetzt 2,5 Monaten, noch ein Anlaufversuch, will ich das gar nicht nennen, genommen wurde zum Thema die letzte Instanz. Ja, genau. Wir müssen darüber jetzt auch überhaupt nicht reden, weil ich finde, es sagt einfach, Horror. Es spricht für sich. Ne?
Aber es halt spricht eben, für sich. Ja. Ja.
Und halt eben leider. Auch zu sehen, ne, wie stark halt eben welche Monopole versuchen auch noch das Alte wieder aufzuwerfen, halt eben nur mit einem anderen Make-up, ne? Und noch weiter, aber auch mit einer Unklarheit von, ja, wie sieht so ein Programm denn überhaupt aus? Und du hast es vorhin so beschrieben, und da denke ich auch wieder an traumatisch, ne? Als Fürsprecherin dann ich wollte es ja nicht ausführen, deswegen bitte googelt es einfach, guckt es euch nicht an, aber informiert euch, es gibt genug Quellen. Ich wollte ja eigentlich zu euch einfach als arbeitender Schauspieler auch das nochmal aufwerfen, wie wenig halt eben wirklich auch die Gesellschaft abgebildet wird. Und ich habe jetzt deine Stimme so im Ohr, Annabelle, ne? Und du auch ja meintest, es kann nicht sein, dass ich halt wirklich, nachdem es halt einfach über Jahrzehnte ich diesen Job erfülle, ich immer noch gefragt werde. Und wie jetzt wirklich sagen, ich meine, du spielst ja jetzt in der Netflix-Verfilmung hier Vikings Valhalla mit, ne? Und nochmal sagen, da bist du in einer Rolle zu sehen von einer starken Frau. Ich weiß, diese Kampfübungen, die du über Instagram geteilt hast, haben mich sehr neugierig gemacht. Ich werde es mir angucken, obwohl
ich... Bin die Chefin von den Shield Babes, ja? Also, von der Leibgarde der Königin.
Also seht es euch an.
Von der weiblichen Leibgarde. Ja, es kommt ab Oktober, wird es erst gestreamt und ich drehe dann auch wieder im Sommer in Irland und Das Tolle an dieser Serie fand ich jetzt, oder an dieser Besetzung, also A, es ist noch viel zu tun, auch bei Netflix, ne, weil man muss wirklich sagen, wir sind ein 250-Mann starkes Team, Mann-Frau starkes Team, Mensch starkes Team und ich plus diejenige, die quasi meine Königin spielt, wir sind die einzigen Schwarzen am Set, komplett, vor und hinter der Kamera.
Ah, krass.
Das ist echt krass. Bei 450 Mann insgesamt, Menschen insgesamt, inklusive Komparserie, kommen nochmal 5 Schwarze dazu. Ne? Was in überhaupt keinem Verhältnis steht, natürlich. Ne? Auch zu der damaligen Zeit nicht. Und da ist wirklich, und das ist der Produzentin dann noch irgendwann dann auch aufgefallen. Und sie dachte, ach ja, stimmt ja. Hä? Ne? Und das sind eben so Sachen, das ist schon merkwürdig. Und da gibt es noch viel zu tun. Hier im deutschen Fernsehen sind wir jetzt, werden wir bewusster. Ich werde jetzt, wurde jetzt gestern gecastet für eine ZDF-Serie, die ich sehr gerne machen würde. Dann geht es um für mehrere Frauen und da wäre es eben eine der Hauptrollen. Und so kann man letztendlich auch das Sehverhalten ja schulen, indem man Serien realitätsnah, von Vikings Valhalla ist ja eine historische Serie, aber Serien realitätsnah im deutschen Fernsehen umsetzt. Ich bin auch bei einer anderen Serie, bin ich da jetzt, werde ich einen Piloten drehen. Und da merkt man, okay, da ist der Willen, ist dann da. Aber wie weit geht der? Ne? Wie zeigt man? Man zeigt eben afrodeutsche Schauspielerinnen wie mich, 1,80 groß, halb, also light skin, sehr helle Haut letztendlich, ne, sehr konform, also angenehm irgendwie anzuschauen quasi. Und wann gibt man Hauptrollen mit so vielen Drehtagen dann halt auch an jemanden, der deutsch ist, aber vielleicht tief schwarz ist? Ne? Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Weil letztendlich, wenn wir uns die Hierarchien auch innerhalb unserer Gesellschaft angehen, dann sieht man, erstmal kommt der privilegierte weiße Mann, Steffen. Ne? Du, Steffen und mein Mann, dann kommt die weiße Frau, Anna, dann kommt der schwarze Mann und dann kommt die schwarze Frau. Das heißt, eine schwarze deutsche Frau, eine ganz schwarze deutsche Frau, die hat es echt nicht leicht in unserer Gesellschaft. Ne? Also da ist wirklich noch viel Luft nach oben. Und ich glaube, das wird wenigen klar. Also die haben das Gefühl, naja, komm, jetzt haben wir in der Serie jetzt einen Türken, haben wir noch eine schwarze und ich meine, das muss auch irgendwie reichen. Und man sagt, nein, es geht wirklich darum, dass man diese Verschmelzung von uns allen, dass man das in einer Form so widerspiegelt, dass auch das Publikum, was es schaut, was ja einen enorm hohen Migrationshintergrund hat, nicht nur die 25% in Deutschland, sondern 70% weltweit, dass die sich auch damit identifizieren können. Weil nur durch diese Identifizierung führt es ja auch zu einer Normalität oder zu einem normalen Denken dem gegenüber, ne? Und deswegen ist ja durch diese ganzen Medien, durch die Vernetzung, durch die Streamingdienste, die haben alle Möglichkeiten. Und das muss jetzt auch genutzt werden. Um es zeigen Serien, wie die ich selber noch nicht gesehen habe, von der ich natürlich weiß, von Bridgerton, dass auf Netflix, wo eben eine historische Serie, das britische Königshaus mit schwarzen Menschen in der Königsrolle und Prinzenrolle besetzt, was einen riesen Aufschrei gegeben hat. Weil das kann doch so gar nicht sein und colorblind casting, wie ich gesagt habe, das ist doch Film.
Ja.
Lass uns doch eine Gesellschaft widerspiegeln, auf die wir Bock haben oder die möglich ist. Und es ist die beliebteste Serie von Netflix weltweit. Das muss man sich mal reinziehen. Warum ist das so? Weil offenbar der Bedarf danach herrscht. Ne? So, und wenn wir da, glaube ich, alle ansetzen, auch mal gucken, was passiert denn eigentlich, wenn wir mal diese Angstschwelle überschreiten? Wenn wir tatsächlich Dinge umsetzen, die wirklich bunt in Anführungsstrichen sind, wo wir querfeldbeet durch körperliche Einschränkungen hindurch, sexuelle Präferenzen, ethnische, kulturelle, religiöse Hintergründe, wirklich alles zusammenwerfen. Was kommt denn dabei raus? Es kommt ein spannendes Potpourri dabei raus, von dem wir alle profitieren. Es ist eben nicht so, dass es dann zu einer Überstülpung, zu einer Überfremdung kommen wird, wie die Gesellschaft behauptet, wie viele in der Gesellschaft behaupten. Ist meine These, ne? Das ist meine persönliche These, dass das Gegenteil passieren wird. Es wird dazu führen, dass sich alle wohler fühlen. Weil alle das Gefühl haben, ah ja, stimmt, ist eigentlich total toll. Weil das ist ja schon so. Es gibt so ein wunderbares Gedicht, ich weiß, ich krieg's aber nicht ganz zusammen, aber letztendlich geht es darum, von wegen Ausländerfeindlichkeit. Ne? Sagt der Mann, der italienische Schuhe trägt, ne, ein japanisches Auto fährt, ein amerikanisches Telefon trägt und so weiter und so. Die Liste kannst du unendlich weiterführen. Wir sind schon komplett überfremdet. Ne? Wir müssen nur irgendwie mal unsere Köpfe öffnen, um verstehen zu lernen, dass es eine ganz, ganz tolle Sache ist. Es ist keine Scheißsache. Es ist nichts, was uns zurückwirft. Im Gegenteil.
Absolut. Und ich glaube halt eben auch da, wenn wir gucken, also ein Privileg bedeutet dann vielleicht auch einen Handlungsspielraum, ne? Also weil ich
ja, jetzt gerade dann halt zu sehen. Absolut.
Und das heißt halt eben auch eine Handlungsverantwortung. Ich muss da mal wieder auf dieses Thema zurückkommen, aber ne, wenn wir sagen, an der Stelle, wir können halt dann, glaube ich, ne, gerade um das aufzugreifen, was du jetzt auch nochmal ausgeführt hast, wirklich dahin kommen, dass es um diese Verbindung geht, die halt nochmal die Erfahrung verändern kann. Also weil so wird es so bleiben, ne? Und es wird halt eben, es wird dann auch deshalb für die es jetzt gerade auch unangenehm ist, weil sie versuchen, das halt zu negieren oder zu unterdrücken, auch weiterhin so sein. Ne? Sie haben da erstmal nicht so ein Problem, weil Tupoka beschreibt es als Happy Land, es bleibt dann das Happy Land.
Genau.
Ne? Und dann ist es halt eben der Punkt. Aber halt eben hier zu sehen, es macht nicht unfrei, in diese Verletzlichkeit zu gehen und zu erkennen, an welcher Stelle es hier eine Bewegung gibt. Und wenn wir uns dann auf das Urmenschliche einigen hier, also da denke ich wieder an die Würde oder an die Gleichwürdigkeit, dann kann das nicht so gefährlich sein.
Ja, ich glaube auch, dass es, also diese Angst, die eben vor den Veränderungen herrscht, ne, also von weißen Menschen, ich sage jetzt mal ganz allgemein, von weißen Menschen, ist, glaube ich, es hat wirklich was mit Unwissenheit zu tun. Also mit Unwissenheit gegenüber dem, wie viel Gutes kann es eigentlich bringen. Ne? Und da mit einer anderen Freude vielleicht auch daran zu gehen. Ich glaube, das hilft halt auch. Ne? Einfach zu umarmen, wie unterschiedlich unsere Gesellschaft ist. Das ist ein Riesenspaß. Ich meine, das ist total klasse. Weil man wirklich mit anderen Kulturen und mit anderen historischen Erfahrungen in Berührung kommen darf heutzutage. Das war früher nicht möglich. Das ist doch klasse, dass wir das können. Also wir brauchen nicht 3 Monate, um irgendwie von Berlin nach München zu reisen. Wir können Länder bereisen, wir können verschiedene Sprachen sprechen, wir können verschiedene Gewürze und Gerichte ausprobieren und so weiter und so fort. Und das lässt sich ja immer weiterspinnen. Und das bedeutet eben auch, dass wir uns in unserer Gesellschaft in einer Form austauschen dürfen. Es geht ja darum, dass es auch ein Privileg ist, sich in dieser Form überhaupt mit der Thematik auseinandersetzen zu dürfen. Mhm. Ne, dass wir in einer kulturell durchwachsenen Gesellschaft leben dürfen, das ist doch klasse. Das heißt ja nicht, dass das eine das andere bedroht. Im Gegenteil, es befruchtet es nur. Darauf läuft es, glaube ich, immer wieder hinaus. Und das zeigt sich auch wirtschaftlich, zeigt sich intellektuell, zeigt sich wirtschaftlich. Sei es, dass wir uns die Musik anschauen, was da passiert, in der Kunst, in der Kultur. Das ist und bleibt eine Bereicherung. Das muss man immer wieder wie ein Mantra sich klar machen. Und dann ist man auch bereit, glaube ich, diese Schritte zu tun, die ihr jetzt eben tut, ihr beiden. Indem ihr halt sagt, nee, wir wollen jetzt mal rausfinden, wie sind wir eigentlich gestrickt? Ne? Wo liegen eigentlich unsere strukturellen Denkweisen begraben? Also wo kommt denn das her? Warum denken wir so und so weiter? Wie haben wir uns verhalten in der Vergangenheit? Was können wir anders machen in der Zukunft, damit unser Kind sich anders verhält oder damit wir uns anders verhalten und so? Aber ich glaube, das ist eben wichtig zu sehen, dass es ein positiver Wandel ist, den wir hier durchlaufen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, du das. Ja, ich kann echt nur sagen, danke, dass du diese ganze Annabelle wirklich diese Arbeit machst, ne? Also neben dem, was du da und was auch jetzt nochmal.
Ich sage immer, ich bin ja keine Aktivistin. Ich bezeichne mich ja gar nicht als Aktivist. Das machen andere irgendwie. Ich sage einfach nur meine Meinung. Ich bin nicht unbedingt eine Aktivistin. Ich glaube, da gehört nochmal was anderes zu. Also ich habe ja auch ein Buch geschrieben, was rauskommt jetzt im Juni. Und das ist auch kein Antirassismusbuch. Es geht natürlich aber auch um Rassismus, weil das mein Leben auch bestimmt hat mit. Ne? Aber das Buch ist halt Umwege sind auch Wege, ist der Titel vom Schwarzsein und anderen Abenteuer. Weil ich in meiner Art als Autodidaktin vor allen Dingen immer Wege gegangen bin und das gehört natürlich auch die Wege, die ich gehen musste, um halt die Schwierigkeit oder die Hindernisse durch meine Hautfarbe zu umgehen, gehört alles dazu. Und deswegen ist es ein autobiografisches Buch. Und ich hoffe, dass es Mut macht, um letztendlich einfach auch Dinge einfach zu tun. Ne? Dass man halt sagt, okay, ich habe zwar die und die Schwierigkeiten, die und die Hindernisse zu überwinden, nicht nur mit der Hautfarbe, sondern grundsätzlich, ne? Also in meinem Business oder durch Pleiten oder durch das Scheitern von Ideen und so weiter. Und dass man eben dann weitermacht. Ne? Weil man am Ende, glaube ich, dann dazu auf etwas zurückblicken kann, was auch was reichhaltig ist und was toll ist. Und wenn sich das übertragen lässt, und ich glaube, das lässt sich eben übertragen, dann motiviert das hoffentlich auch. Ne? Dann ist man nicht mehr so angstbehaftet, weil das ist das Problem. Das ist der große Schweinehund, den es ja in meinen Augen nicht gibt, der innere, den man eben überwinden muss. Ne? Und ich glaube, da können wir das, wir können, also Tupoka macht das super. Ich glaube, dass sie eben motiviert. Ne? Ich glaube, sie hat sowas Mütterliches ein, auf diesen Weg zu bringen. Und wenn man das so weitertragen könnte und wenn ihr das auch so weitertragt, dann finde ich das auch echt super. Muss ich mich auch wirklich bei euch bedanken. Ich finde das total gut.
Oh, danke. Wir haben zu danken. Wir haben wirklich zu danken. Also ich finde es gerade fast schwierig, weil es, also vielen Dank auch für diese Reise und auch hier nochmal so, auch hier deine Geduld, weil uns hier auch echt nochmal, also wir auch so ins Stottern gekommen sind, wie ihr alle gemerkt haben werdet. Weil eben auch zu erkennen, ne, wenn wir sagen, ein Privileg hält einen Handlungsspielraum in, dann kann das halt eben wirklich anfangen, dass wir uns, wie du das eben gerade so gut gesagt hast, anfangen, uns damit zu beschäftigen, wo liegt mein Denken, wo liegt mein Unwissen, wo kann ich schon anfangen, in meinem Leben anders über Dinge nachzudenken, andere Perspektiven einzunehmen. Und das kann natürlich oder wird auch unangenehm sein, ne? Aber wir kommen halt an diesem Schritt nicht vorbei. Also ich glaube ja fest daran, dass Veränderungen eben durch zwei Faktoren möglich sind. Entweder durch drastische, radikale Veränderungen im Außen oder durch eine innere Erkenntnis, die uns auch dahin bringt, andere Entscheidungen zu treffen, auch zu handeln. Und wir haben in Deutschland ein Rassismusproblem. Das können wir auch nicht mehr, da gibt es auch keinen Weg dran vorbei. Da gibt es kein Make-up mehr dafür. Und das heißt halt, wir dürfen uns hier wirklich stehen, Ende des Sommers halt eben nochmal wirklich auch Wahlen an. Wir müssen hier eine Haltung finden. Und eine Haltung heißt halt Handlung. Und ich bin da fest entschlossen. Und ich habe, und die Veränderung liegt vor allem, sehe ich auch bei den älteren Generationen. Wenn ich mir die Kinder angucke, sehe ich eine andere Generation, also einen anderen, wie du auch eingangs, ne, vom Gespräch auch von deiner Family oder von der jüngeren Generation gesprochen hast. Das ist ein Punkt, wir haben wirklich aufzuholen. Also lass uns die Arschbacken zusammenkneifen und jetzt hier, also kneif die Arschbacken zusammen.
Ja, und ich glaube, die Grundvoraussetzung dafür ist halt einfach erstmal eine Offenheit. Erstmal eine Offenheit für die Themen und am Ende glaube ich, dass das, was du auch so schön beschrieben hast jetzt gerade, finde ich, ist, dass am Ende halt das Geschenk dann, wenn wir diesen Prozess dann mal endlich durchlaufen und endlich irgendwie als Gesellschaft zu einer anderen Haltung kommen, dass wir zu einer größeren Verbindung kommen, alle miteinander. Und dass dann hoffentlich irgendwann, wie du sagtest, in 200 Jahren wir da stehen könnten und sagen könnten, ja, also erstmal steht mir irgendein Mensch gegenüber und was jetzt so die geschlechtlichen oder andere optische Features angeht, betrachte ich erstmal nicht, ich gucke erstmal, wer da ist. Das wäre eigentlich, finde ich, das ultimative Ziel.
Das ist das Ideal.
Das wäre das ultimative Ziel, das wir erreichen könnten. Ja.
Ja, klar.
Und wir können ja
also sagen, ich
500 also Jahre vielleicht.
Nein, hoffentlich nicht. Nein, bitte nicht.
Nee, also ich finde, was ich nochmal etablieren möchte, nur ganz kurz, ist letztendlich dieses, man redet ja immer von weißen Privilegien. Ne? Also man, und was beinhaltet eigentlich auch immer, dass man sagt, ihr Weiße, ich finde das ihr und wir, wie gesagt, sehr schwierig, aber ich sage es jetzt einfach mal, ihr Weiße könnt alles machen. Das ist ein Privileg. Aber wir müssen auch mal mit ganz großem Stolz anmelden, es ist auch für euch ein Privileg, dass wir in dieser Gesellschaft sind. Weil nur durch die Durchmischung durch uns entwickelt ihr euch letztendlich auch weiter.
Richtig, ja. Ja, total. Weißt du? Ja, total. Ja.
Also,
da sind wir wieder bei Degeneration, ne? Ja.
So, ja, weil das ist es tatsächlich, dass die Andersartigkeit, die Auseinandersetzung mit der Andersartigkeit, das ist das, was uns weiterführt. Uns bringt es auch weiter, aber euch bringt es vor allen Dingen weiter, weil ihr seid noch in einem ganz anderen Korsett gefangen, was das anbetrifft. Ne? Wir mussten uns sowieso andauernd damit auseinandersetzen, anders zu sein, uns anzupassen, zu kämpfen. Das kennen wir nicht anders. Das ist unser Leben. Ne? Aber letztendlich jetzt zu erkennen, von der weißen Seite auch, was hier in unserer Gesellschaft passiert, was das für ein Privileg ist, dabei zu sein. Ne? Das ist, glaube ich, vielen noch gar nicht so klar. Sie fühlen sich, wie gesagt, eher so ein bisschen bedroht und haben das Gefühl, oh, sie werden jetzt irgendwie bloßgestellt, sie werden beschämt und so weiter. Nein, es geht darum, wirklich offenen Herzens und auch mit ganz viel Freude das anzunehmen, glaube ich. Und wirklich mit einer kindlichen Neugier daran zu gehen und mal zu sagen, ey, wow, ne, was steckt denn dahinter? Das ist doch total klasse. Weil das führt dazu, dass unsere Gesellschaft reicher wird, sie wird widerstandsfähiger, sie wird, sie ist in der Lage, wie sagt man, more competition, ist sie konkurrenzfähiger. Ja. Und das ist, und ich glaube, das ist nochmal wichtig zu etablieren.
Total.
Ne? Wir können froh sein.
Ja.
Definitiv.
Sind wir. Vielen Dank.
Deswegen, definitiv. Ich denke auch, ne, wenn wir die Diversität irgendwie hier nicht berücksichtigen oder sie auch nicht abbilden, wie wir das vorhin, ne, ihr hattet, wenn wir das versäumen, dann. Was soll ich jetzt sagen? Ich bin schon wieder aus der Leute. Ich fliege hier die ganze Zeit aus der Kurve. Ja. Ich glaube, das ist jetzt der Satz. Die Diversität, wenn wir das nicht abbilden, dann
wir müssen es einfach hinkriegen. Und ich finde da, würde ich es noch kurz sagen, zu Bridgerton, das Krasse ist ja, ich habe mir das auch angeguckt.
Ich dachte auch zuerst,
okay, so sah es ja damals nicht aus. Und dann 2 Minuten später dachte ich mir so fucking what?
Ja, genau.
Wen interessiert es denn? Ist doch völlig wurscht am Ende des Tages. Mhm. Und es ist nicht so hundertprozentig meine Serie einfach, aber dass sie es gemacht haben und dass sie es so gemacht haben, finde ich mega und bräuchten wir absolut mehr.
Ja, glaube ich auch. Meine beste Freundin, die ich mein Leben lang kenne, also wir kennen uns an keine Zeit zurückgegangen, wo wir uns nicht kannten, sie ist auch weiß und sie ist die Geschichtslehrerin und ihre erste Reaktion war, ja Anna, aber das war ja da, das ist ja nicht richtig so. Und meine, ja, und ist doch Fiktion, ist doch scheißegal, man kann doch machen, was man will. Umgekehrt würde das niemand in Frage stellen. Umgekehrt, wenn eine Geschichte in Afrika erzählt wird, die irgendwie, wo Weiße dominieren oder sowas, würde niemand sagen, ne? Es geht immer nur in die eine Richtung.
Ja.
Und das ist eben, und da ist es, da muss man auch nochmal genau hinkommen. Da war sie halt auch, so ein Moment, sie sagte, ja, stimmt ja, ich meine, das ist Fiktion. Wir reden nicht davon, dass wir eine Dokumentation zeigen. Es ist Fiktion. Wir können damit machen, was wir wollen. Das ist eben die Macht auch des Films. Und deswegen kann der Film oder die Medien grundsätzlich auch dafür genutzt werden, um eine erstrebenswerte Realität auch zu zeigen, unser Sehverhalten zu verändern und dadurch unsere Denke auch zu verändern. Ich finde das eine Wahnsinnsmöglichkeit, die Medien auch haben und die sie auch nutzen sollten, verantwortungsvoll, um halt Dinge auch zu verändern. Die sagen immer, ja, die Zuschauer, die wollen das halt, die wollen halt das und das. Nein, die Zuschauer nehmen das, was sie kriegen. Man kann sie auch umgekehrt bilden. Man muss nicht immer den gleichen Schrott immer senden, weil es irgendwie gut läuft. Sondern man kann auch mal sagen, okay, man probiert mal was anderes. Auch da wird es einen schmerzhaften Übergang geben, aber letztendlich wird es funktionieren.
Also bin ich der Meinung. Ich bin 100% der Meinung, wenn man jetzt wirklich nochmal auf das Gehirn auch kommt, ne, das so viele Millionen Jahre alt ist, wir gucken uns halt eben das auch an, was wir kennen. Und nicht sensibilisieren, also das ist eine Möglichkeit zu sensibilisieren, das will ich sagen. Ich glaube, das war auch vorne. Also wenn wir das nicht nutzen, dann ist das eine Entscheidung, auch dieses potenzielle Wissen, was ja in dieser Welt ist, nicht zu nutzen. Und das halt eben auch nochmal, ne, wir können im Kleinen anfangen, aber ich finde auch da an der Stelle sagen, das greifen wir auf und nutzen das als, also wo soll man es denn nicht besser darstellen und aufbereiten können?
Ja.
Wo es ja auch vor allem, wenn man sich bewegt und diese Welt auch kennt, eben genau so ist. Ne, also ich finde noch nicht mal, ehrlich gesagt, finde ich es gar nicht so fiktional. Man sagen, ja, es hat jetzt keinen, es hat nicht den Anspruch, eine Dokumentation zu sein, aber es hängt ja immer davon ab, was wir auch sehen wollen.
Ja,
und
ja,
das ist halt auch wieder ein Privileg zu sagen, ich kann entscheiden, was ich sehen will. Ne, ob das meine Lebensrealität ist, ist ja überhaupt.
Ja,
ne?
Aber es sollte die Wahl, die sollte man halt auch haben. Also
eben, ja.
Letztendlich, aber
ja.
Anderes Thema.
Ja.
Also,
Medien.
Wobei es natürlich ein ultra relevantes Thema ist, weil genau das, also ob es jetzt, da hatten wir ja auch im Vorbereitungsgespräch mal kurz drüber gesprochen, ob es jetzt Werbung ist, Printwerbung, ja.
Mhm.
Da passiert jetzt gerade, finde ich, echt viel. So,
weil sie schlau sind.
Weil die schlau sind, genau. Weil die ganzen jungen Leute.
Wollen die Leute erreichen, die Produkte kaufen.
Ja.
Und die Leute müssen sich mit dem Produkt identifizieren, ergo muss das Produkt von Leuten dargestellt werden, die auch tatsächlich in der Gesellschaft existieren.
Ja.
Ganz einfach. Und deswegen funktioniert das auch mit der Werbung so gut. Ne?
Ja. Ja, und deswegen hoffe ich, dass wir irgendwie noch viel, viel mehr Impulse in die Richtung kommen und würde sagen, Also erstmal möchte ich mich total bedanken nochmal. Ich finde es mega, dass du dich bereit erklärt hast, uns nochmal auf die Sprünge zu helfen.
Ja, auch danke hier.
Und nicht nur uns, sondern auch euch, die ihr hier zugehört habt, vielleicht nochmal irgendwie ein bisschen andere Perspektiven aufzeigen konnten. Konntest. Genau, jetzt vielleicht willst du noch was sagen und ansonsten würde ich gerne dir das Schlusswort überlassen.
Ich schließe mich dem an. Ich danke dir total, auch jetzt hier nochmal mit den Schnitzern, die wir auch hier hatten, ne, in der Anlehnung an das Thema. Ich habe das Gefühl, wir könnten darüber noch so viel mehr sprechen. Werden wir ja sowieso, weil wir uns irgendwie kennen. Ne? Und ich hoffe, Ihr nehmt das als Anreiz, für euch das Gespräch zu suchen. Und es fängt, glaube ich, hier wirklich an, erstmal im Monolog und dann halt eben im Dialog.
Genau. Und also es muss eigentlich, ich glaube, wir werden alle einfach weiterkommen, indem wir mehr in ein Frage- und Antwortspiel gehen, anstatt in ein, so ist es eben, Tatsachenspiel. Mhm. Ne? Weil diese Voraussetzung, dass die Dinge so sind, die ist obsolet, das ist vorbei. Ne? Also letztendlich, wir müssen genauso hinterfragen, ihr müsst hinterfragen, Mann, Frau muss hinterfragen, bei Transgender, wir müssen uns alle fragen, was mit der anderen Person ist. Und dann kommen wir weiter.
Ja.
Letztendlich ist es ganz einfach. Ne?
Ja.
Glaube ich.
Ja.
Behaupte ich so kühn.
Ja.
Ich zieh mit. Also,
ja, ich auch, ich bin dabei.
Wir sollten anfangen.
Ja.
Noch mehr.
Ja.
Weiter.
Ja, so machen wir es. Herrlich. Super. Dann
bleib du noch drin.
Dann,
ihr seid jetzt hier.
Genau, vielen, vielen Dank euch, die ihr zugehört habt, fürs Zuhören. Bei Annabelle habe ich mich schon sehr bedankt und habe mich sehr gefreut.
Ich bedanke mich auch.
Und wir haben ja über Dialog gesprochen. Ihr findet uns auf Instagram und lasst uns gerne einen Kommentar da. Lasst uns in den Dialog kommen. Wir hoffen, dass es, da wir den Anspruch haben, Bewusstsein zu verändern, Bewusstsein schaffen konnten. Freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dann.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.